Wann hast du das letzte Mal nachgedacht über dunkle Mächte? Oder so ein komisches Gefühl gehabt, da läuft irgendwas, das kannst du nicht erklären. So was Übernatürliches. Gibt es überhaupt so eine Negativmacht? Ist die Person haft? Oder was soll man davon halten? Thema Urlaub. Wir waren einmal in Südtirol im Urlaub, das war jetzt die Schleichwerbung, Südtirol. Ja. Und dort im Urlaub ist mein Freund vorbeigekommen mit seinem Wohnmobil, der hatte auch Urlaub mit seiner Familie, haben wir uns dort getroffen. Wir haben miteinander Jugendfreizeiten durchgeführt, er heißt Dieter, der heißt immer noch so. Ein Bär von Mann, ist nochmal ein halber Kopf größer wie ich und überall nochmal ein paar Zentimeter drauf, ein richtiges Gerät, Geschäftsführer seiner Zeit. Also, und die waren dort auch mit ihrem Wohnmobil, Stellplatz. Eines Morgens kommt er runter, ziemlich durcheinander und erzählt, ey Friede, heute Nacht habe ich was erlebt. Ich bin heute Nacht aufgewacht und hatte Angst. Und habe ich gemerkt, das sind irgendwie dunkle Mächte. Jetzt muss man wissen, der Dieter kennt sich in der Sache aus. Der hat viele Jugendkreise gehalten, wo er jungen Leuten aufgezeigt hat, wie in Musik okkulte Texte, also Teufelstexte, transportiert werden. Also er kennt sich damit aus, hat er Ahnung davon. Da sagt er, du, heute Nacht, das war so schrecklich und das ist nicht weggegangen. Ich habe alleine gebetet und das ging nicht weg. Das war so beklemmend. Da habe ich meine Frau geweckt, die Hertha. Und dann haben wir miteinander gebetet und dann war Frieden. Und dann hat er noch gemeint, da oben auf dem Stellplatz, auf dem Parkplatz auf dem Berg bei Naturns, da war irgendwo sicher in der Nähe eine Sitzung, eine spiritistische Sitzung. Die Sache mit diesen dunklen Mächten ist nicht lustig, sie ist real. Ich lese einen Text von Jesus. Matthäus 8, wer mitlesen möchte, in seinem Handy, bibelsurfer.de, Matthäus 8, 28, folgende. Jesus kam ans andere Ufer in die Gegend der Gadarener. Da liefen ihm entgegen zwei Besessene, die kamen aus den Grabhöhlen, das war der damalige Friedhof, und waren sehr gefährlich, sodass niemand diese Straße entlang gehen konnte. Siehe, die schrien, was willst du von uns, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, uns zu quälen, bevor es Zeit ist? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Da baten ihn die Dämonen und sprachen, also zu Jesus, willst du uns ausbauen? Treiben, also aus diesen Männern, dann lass uns in diese Herde Säue reinfahren. Und Jesus sprach, fahrt aus. Da fuhren sie aus und fuhren in die Säue. Und siehe, die ganze Herde stürmte den Abhang hinunter in den See und sie ersoffen im Wasser. Und die Hirte, ja, bis daher. Und dann im Paralleltext heißt es noch, und Vernunft und angezogen war die Folge. Was steht da? Es sind zwei Männer, die sind dämonisiert, so heißt es im Urtext. Übersetzt ist besessen. Besessen ist ein schwieriges Wort im Deutschen. Es steht hier, sie waren dämonisiert und es gibt verschiedene Grade von Dämonisierung, soweit schon mal. Sie waren in Grabhöhlen, auch ein Kennzeichen Finsternis, Dunkelheit, Tod, die Freude am Schwarzen ist ein Merkmal. Dann noch ein Merkmal für so Belastung mit diesen Kräften ist Isolation. Man vereinsamt von der restlichen Gesellschaft. Denn sie waren sehr gefährlich. Im Paralleltext heißt es, man wollte den mit Ketten fesseln und er hat die Ketten verrissen über sinnliche Mächte, also Kräfte, gehören dazu, die über das Menschliche hinausgehen, ist möglich. Sie schrien, diese Unförmigkeit Und vor allem, wenn man genau hinliest, sieht man die Dämonen schreien aus dem Menschen. Dämonen können sich menschlicher Stimme bemächtigen, habe ich erst am Freitag wieder von jemandem gehört, der das ebenfalls erlebt hat. Das ist möglich bei dämonischer Belastung, dass Dämonen aus einem Menschen herausreden, wie hier. Und dann finde ich super interessant, was hier steht, was die Dämonen über Jesus sagen. Die Dämonen, habe ich den Eindruck, die wissen mehr von Jesus als manche Christen. Mal bös grad. Und zwar, sie schreien, was willst du von uns, Sohn Gottes? Sie wissen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, der aus dem Himmel auf die Erde kam, um uns Menschen von unserer Schuld am Kreuz zu befreien. Das wissen die. Jesus, der Sohn Gottes. Dann bist du gekommen, um uns zu quälen. Sie wissen genau, Jesus ist der Richter. Und er wird sie verurteilen am Ende der Zeit. Und deswegen sagen sie, bevor es Zeit ist, Dämonen haben sogar eine Ahnung von gewissen Zeitpunkten im Heilsplan Gottes, dass der Tag kommt, der Zeitpunkt kommt, wo der Teufel, also der Oberdämon, mit den Dämonen vernichtet wird, beziehungsweise verbannt wird. Die wissen das alles. Und sie wissen ihre Stellung. Sie bitten Jesus, dürfen wir in die Schweine fahren? Hier sehen wir schon die Hierarchie, das ist entscheidend für uns. Wir haben manchmal so das Gefühl oder das unbewusste Denken, der Teufel wäre gleich stark wie Gott und die würden so einen Armdrücken machen. Habt ihr das auch schon gedacht? Überleg mal. Nein, wir haben eine Hierarchie. Es ist Gott und es sind die Engel und es sind die Menschen. Und Dämonen sind gefallene Engel. Lest nach, Offenbarung 12. Sie fragen Jesus um Erlaubnis. Die Hierarchie, die Machtfrage ist geklärt. Die Machtfrage ist klar. Jesus befreit von Dämonisierungen der verschiedensten Grade. Und sie fahren nachher in die Schweine. Erst haben sie, war hier die Dämonisierung so stark, dass sie diese Menschen wirklich besetzt haben, diese Menschen manipuliert und bestimmt haben und die Herrschaft übernommen haben in diesem Mensch. Und dann sind sie aus den Menschen raus, aus der Menschenwohnung und sind in die Schweinewohnung gefahren und das war's Ende. Es ist nicht lustig, das sind Kernmerkmale von Dämonisierung. Und das gibt es heute noch. Nochmal, die Machtverhältnisse sind klar. In Offenbarung 12 steht, Offenbarung 12, 7, übrigens kann man nachher die Predigt als Manuskript mitnehmen, die liegt hinten aus, steht alles noch genau drin. In Offenbarung 12 steht, dass im Himmel ein Kampf war zwischen Engeln und Michael und den Engeln. Es war ein Krieg zwischen zwei Engelgruppen. Ein Engel hat nämlich gemeint, er will so groß sein wie Gott, er will stärker sein wie Gott, er will sich nichts sagen lassen von Gott, er will der Chef sein. Hat gegen Gott rebelliert und der Clou ist, Gott hat nicht den Krieg geführt, Gott hat den Krieg delegiert an die Engel. Und haben die Engel, Michael, der Erzengel, mit seinen guten Engeln Gottes, gegen die, die abgefallen sind, gekämpft und hat sie rausgeworfen. Fertig. Und dort bekommt der Teufel noch ein paar Titel. Er kriegt den Titel Offenbarung 12, der Drache. Achtet mal drauf, wie viele Drachenbilder in verschiedenen Medien kommen. Er heißt Satan, steht dort geschrieben. Er heißt Teufel. Teufel ist die Übersetzung von Diabolos. Griechisch steht hier Diabolos. Diabolos ist der, wo durcheinander schmeißt. Das ist seine Art. Er bringt Durcheinander, er bringt Chaos. Und das heißt, er bringt Unsicherheit und Unsicherheit bedeutet, er bringt Angst. Er ist der, wo Dinge durcheinander bringt, gute Ordnungen, wo man dann Frieden empfindet, Dinge geklärt sind. Er bringt Unordnung, das ist sein Ding. Und es steht noch dort, er ist die alte Schlange. Und wir gucken uns jetzt mal seine Ziele und seine Tricks an, dass wir ihn erkennen. Weil nicht nur Menschen, die nicht mit Jesus gehen, sind sein Ziel und seine Opfer, sondern auch Menschen, die mit Jesus gehen, stehen unter seinen Angriffen. Wir müssen das wissen. Viele Anfechtungen sind von ihm. Also, seine Ziele, seine Tricks. Erstens, Rebellion gegen Gott. Der Teufel und seine Dämonen haben sich gegen Gott aufgelehnt und das fabrizieren sie in Menschen hinein, dass wir Menschen uns auflehnen gegen Gott. Gott stinkt mir, ich will nicht Gott in mein Leben reinlassen, nicht reinreden lassen. Ich will keine Autorität über mir haben. Dieser liebende Gott, den will ich nicht. An anderer Stelle heißt es, er verführt. Er führt Menschen weg von ihrem liebenden Schöpfergott. Er führt weg, dass sie rebellieren gegen Gott. Dann steht hier, er wird auf die Erde geworfen. Wir sind Offenbarung 12, Vers 9. Er wird auf die Erde geworfen und er ist zornig. Er hat einen Zorn. Satan hat einen Zorn. Wieso? Weil er weiß, er hat verloren. Weil er weiß, diese Rebellion ist schiefgegangen. Weil er weiß, am Ende steht der ewige Feuersee. Er hat einen Zorn auf Gott. Hat einen Zorn auf alles Gute. Einen Zorn auf alles, was Frieden ist, auf alles, was Lebensqualität ist, auf alles, was Freude ist, hat einen Hass auf Gott und auf das Gute. Das ist seine Art. Was hat es mit uns Menschen zu tun? Er will uns Menschen hineinreißen in seinen Fall, in seine Vernichtung. Er will Menschen hineinreißen in sein Ende, am Ende der Zeiten. Gottes Gutes kaputt machen, könnte man sagen. Gottes Gutes kaputt machen. Kannst du merken? Gottes Gutes kaputt machen, das ist sein Ding. Und die größte Methode ist seine Listigkeit. Hier Offenbarung 12 wird er benannt als die alte Schlange. Bibelkenner wissen, 1. Mose 3, die Schlange, dort steht geschrieben, die Schlange war listiger als alle Tiere. Und der Schlange verkörpert, der Teufel wird verkörpert dort durch die Schlange. Listig. In Epheser 6, Vers 12, heißt es, Vers 11, Entschuldigung, doch 12. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herrschern der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Vers 11, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt, die, weiß es, listigen Anläufe. Griechisch das Wort Methodeias, da kommt unser Wort Methode her. Das sind Tricks, das sind Hinterlisten, geplanter Betrug, das ist seine Art. Täuschung, gemeiner Betrug. Paulus hat die Erfahrung gemacht und schreibt es im 2. Korinther 11, der Teufel, der kann sich sogar verstellen wie ein Engel des Lichts. Das musst du dir überlegen. Der könnte hier zur Türe reinkommen, wir würden rein vom Gucken, von den Augen her würden wir sagen, boah, ein Lichtsengel. Aber wer zu Jesus gehört, hat einen Heiligen Geist. Und der Heilige Geist in uns würde sofort sagen, Kollege, mach die Finger weg, das ist der Teufel. Das ist der Feind. Er ist listig, er will auf ganz gemeine, schiefe Tour Menschen von Gott wegführen, die bei ihm vielleicht Hilfe suchen, durch irgendwelche esoterischen Dinge, durch Wahrsagerei und verschiedene andere Dinge. Wir kommen noch drauf. Er bietet ihnen Hilfe an und manchmal kommt sogar zunächst Hilfe, aber dann hat er diese Seele besetzt und sie ist unter seiner Bannung. Nächste Frage, wie kommt jemand unter so eine Belastung? Entweder durch eine einmalige Aktion oder durch Hineinschlittern. Erstens, eine einmalige Aktion kann sein, du nimmst teil an so einer spiritistischen Sitzung. Ich habe ein Zeugnis gelesen, der hat es selber dann nachher erzählt, in Israel, ein junger Mann, der war am Telefon und hat telefoniert mit seinem Freund irgendwo. Und bei dem Freund war daheim eine spiritistische Sitzung. Bei dem Freund daheim, nicht bei ihm. Und als er auflegt, merkt er, er ist besessen. Er hat es nachher erzählt. Ab dem Moment hat er gesagt, ich hatte einen Dämon. Was war die Folge? Isolation, jahrelang sich eingeschlossen in sein Zimmer, sogar gegen seine Eltern, komplett Isolation und im PC ständig okkulte Spiele gespielt. Bis er einen Lichtblick von Jesus gekriegt hat und hat im Internet nach Jesus gesucht, ihn gefunden, ist frei geworden. Er hat es selber erzählt. Durch eine einmalige Aktion. Aber es kann auch sein, du schlitterst langsam rein. Es kann sein, du gewöhnst dich daran. Es kann sein, zunächst denkst du, das, was du da ausprobierst, hilft mir. Du musst wissen, zum Schluss ist beim Satan immer Zerstörung. Filme, Bücher, Bilder, PC-Spiele, Dämonen, schwarze Machthaber, Dragons, Zaubersprüche. Schon bei Kindern wäre ein ganz eigenes Thema. Durch passive Teilnahme, wie hier an dieser Sitzung, natürlich durch eigenes aktives Teilnehmen oder durch Hineinschlittern in Anspruchnahme solcher Mächte, die scheinbar helfen. Nächste Frage, woran merken wir eine Belastung? Zunächst mal ist ganz klar, dass der lebendige Gott uns liebt und dass er stärker ist wie der Feind. Das haben wir gesehen. Und sein Heiliger Geist leitet uns in die Wahrheit. Sein Heiliger Geist deckt auf, was ist Sache, was ist Fakt. Bete. Sprich mit Gott und sag, bitte zeig mir, wenn ich da irgendwas in meinem Leben habe, damit ich mich trennen kann. Und er wird dir das zeigen, weil er dich frei machen will. Damit sein Segen wieder fließen kann. Damit Frieden in deiner Seele einkehrt. Und dass du erfährst, wie Jesus Christus dich liebt. Das alles will er dir schenken. Aber man muss vorher die Bindung weg. Geh in die Seelsorge, geh zu jemandem, wo sich mit Jesus auskennt, sprich mit ihm, rede drüber, lass es raus, gib es her. Da, wo man es schon mal rausgibt ans Licht, verliert es schon oft die Macht. Es gibt ja verschiedene Grade der Dämonisierung. In den drei Bereichen Geist, Seele, Leib ein paar Dinge, wo man auch merken kann. Zunächst im geistlichen Bereich, ob man eine Belastung hat. Da hat ein Mensch, sobald das Gespräch auf Gott oder Jesus kommt, eine komplette Abwehr. Da kommt das Gespräch auf Gemeinde oder Bibel, geh mir weg mit dem. Eine interessante Beobachtung von Seelsorgern ist, dass Menschen, die okkult belastet sind, zum Beispiel unter Predigten, ganz leicht einschlafen. Die sind aber nicht müde. Die waren nicht bis heute Nacht um zwei wach. Sondern das ist eine ganz eigenartige Sache. Die schlafen unter geistlichen Themen ein. Das ist eine Möglichkeit, das zu sehen. Sie können nicht beten. Sie wollen und können nicht. Manche können den Namen Jesus gar nicht aussprechen. Dann brennt der Kittel. Jeden Namen kann man aussprechen, aber den Namen Jesus kann die Person nicht aussprechen. Nicht glauben können, solche Dinge. Das ist im geistlichen Bereich, woran man es merken kann. Zweitens im körperlichen Bereich. Es gibt Krankheiten, die in Verbindung stehen mit okkulter Belastung, mit Dämonisierung. Ich kann das alles aufführen, vor allem ist es eine Sache der Seelsorge, des persönlichen Gesprächs. Vor allem ist wichtig, nicht jede Krankheit ist okkult. Ich wiederhole nochmal, dass ich nicht falsch verstanden werde. Nicht jede Krankheit ist okkult bedingt, ja, aber es gibt das. Es gibt Familien, wo zum Beispiel gehäuft Krankheiten, Schicksalsschläge, Todesfälle, Suizid auftritt. Da werde ich hellwach. Zuckungen, Lähmungen, weitere Dinge aus dem körperlichen Bereich. Abklären mit einem Arzt, zum Fachmann gehen und dann rauskriegen, was steckt da noch dahinter oder eben doch nicht, rein körperlich. Drittens, der seelische Bereich, Angstzustände, Albträume, Verfolgungswahn, man hört Schritte hinter sich, diverse psychische Störungen, auch hier sofort wieder aufpassen. Nicht jede psychische Störung ist okkult bedingt. Ich wiederhole, nicht jede psychische Störung ist okkult bedingt. Aber es gibt ganz klar da Verbindungen, es gibt welche. Wo, wenn Menschen durch Jesus Christus frei werden, auf einmal die psychische Störung weg ist. Zwänge, Süchte, Selbstverletzung, Im Parallelbericht hier von dem, was Herr Jesus getan hat, den Mensch befreit, da heißt es, der Mann schlug sich selber mit Steinen, Selbstverletzung. Genau hingucken. Nicht jedes Ritzen ist okkult, ja, aber manches Ritzen ist okkult. Selbstablehnung bis zum Selbsthass kann ein Zeichen sein, sexuelle negative Besonderheiten oder Abweichungen. Im Parallelbericht heißt, der war nackt. Fluchen, lästern, mischen. Bei den ganzen Dingen gilt aber, in der Seelsorge abklären und mit dem Arzt abklären. Ich hoffe, ich habe es deutlich genug gesagt, dass ich nicht missverstanden werde. Aber entscheidend ist, du musst reden, du musst reden. Rück raus mit der Sache, räum auf, räum aus. Das ist deine Verantwortung, niemandes anderen. Wie kannst du frei werden? Jesus hat seinen Nachfolgern Macht gegeben, Matthäus 10. Hör gut hin, das ist gigantisch. Matthäus 10. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unreinen Geister, dass sie sie austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen. Vers 7. Geht hin und predigt und sprecht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, macht Kranke gesund, weckt Tode auf, macht Aussätzige rein, treibt böse Geister aus. Wir können im Namen Jesu, in Auftrag und Autorität Jesu, können wir sie raustreiben. Ist aber kein Spaß. Wir lernen. Aber es gibt Befreiung, es gibt den Befreiungsdienst. Jesus hat uns die Macht gegeben. Nicht ich, nicht du kannst Dämonen austreiben. Aber wir können in der Autorität Jesu und in der inneren Totalabhängigkeit einen Menschen befreien. Es gibt verschiedene Grade und deswegen auch verschiedene Arten, dieses zu tun. Auf jeden Fall ist nicht zu spaßen damit. Letztes Jahr haben wir in Israel eine Wohnung als Aufgabe bekommen mit meinem Team, Handwerkerteam, die Wohnung zu reinigen. Diese Wohnung ist evakuiert worden, also der Mensch, wo da gelebt hat, und dann hatte der vergessen, das Fenster zu machen. Und da haben sich da drin Tauben eingenistet. Ich habe nie gedacht, was Tauben für eine Schweinerei und für eine Zerstörung fabrizieren können. Nebenprodukt war, ich habe noch nie so viele Kakerlaken gesehen. Alle Größenordnungen. Es ist, ja, ich rede nicht weiter drüber. Ich möchte daran was deutlich machen. Kakerlaken gibt es nur, wo es Müll gibt. Auch Ratten gibt es nur, wo es Müll gibt. Weißt du? Und wenn wir Müll im Leben haben, kommen auch eher die Kakerlaken und die Ratten. Dass wir aufräumen in unserem Leben, dass diese anderen Mächte keinen Zugriff haben, dass die gar kein Interesse haben, dass die gar nichts haben, wo sie ran können. Darum geht's. Wenn du noch nicht Jesus gehörst, dann ist die Kernsache erstmal, dann stehst du sowieso unter der Macht des Feindes. Du brauchst Jesus. Unser Leben wird beschrieben in der Bibel wie eine Wohnung. Und er möchte in dein Leben kommen, in Gestalt seines Heiligen Geistes und dir neues Leben geben. Dadurch bist du Kind Gottes. Und der heilige Gott ist der Vater, der für dich sorgt und kümmert und dich liebt. Und wenn in dieser Wohnung der Heilige Geist wohnt, können keine Dämonen drin wohnen. Bitte zuhören, wohnen. Wohnen, das geht da nicht. Aber es ist für uns, die wir mit Jesus schon gehen, weißt du, wenn wir da Müll ansammeln in unserer Wohnung, wenn wir unser Leben nicht verändern lassen, wenn wir Jesus sagen, du darfst im Wohnzimmer sein, du darfst im Bad sein, du darfst im Büro sein, von meiner Wohnung, von meinem Lebenshaus, aber du darfst nicht in den Bereich die Beziehung mit meinen Eltern klären, du darfst nicht in meinen Lebensbereich meine Bitterkeit gegen die und die Person, dann hast du Müll. Und da hat der Feind ein gewisses Anrecht und Interesse und Zugriffsmöglichkeit. Und je länger wir diese Dinge kultivieren, desto schwieriger wird es. Das wird echt immer schwieriger, weil der Geist Gottes wird leiser. Wir widersprechen ihm ja. Er will uns ja verändern, heilen, heiligen, umwandeln zur Ehre Gottes, dass wir immer mehr Jesus ausstrahlen und in seiner Macht handeln. Und da, wo wir bocken und blocken, wird der Geist Gottes immer leiser. Und das Blöde ist, die andere Seite bekommt mehr Macht. Ich wiederhole, wenn Jesus Christus in deinem Leben wohnt, hat niemand anders Platz, der da wohnt. Aber Einfluss kannst du verteilen. Zum Schluss. Es geht um die Machtfrage. Es geht um die Machtfrage. Wer hat die Macht in deinem Leben? Wer hat die Macht in deinem Leben? Paulus schreibt mal im Kolosser 1, Vers 13, Jesus hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir jetzt die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Hast du den Wechsel vollzogen? Es ist kein Witz, es ist eine Machtfrage. Dann fragt heute Jesus dich und sagt, willst du in mein Königreich kommen? Du kannst, wenn du willst. Ich nehme dich auf. Und dann bist du unter meinem Schutz, dann bist du unter meiner Obhut, unter meiner Leitung und ich gebe dich nicht mehr her, weil ich dich lieb habe. Wenn du schon mit Jesus gehst und hast noch solche Müllhaufen, dann räum die Müllhaufen auf. Und es wirst du merken, es gibt weniger Glaubensprobleme, es gibt weniger Zweifel. Du hast weniger Ärger mit anderen, weil Christen, die blockieren, die werden mit der Zeit dickköpfig und selbstsüchtig. Es schadet dir und anderen. Dann räum auf. Nicht aus Angst, sondern dass der Heilige Geist wieder volle Kanne ansetzen kann, weitermachen kann. In die Seelsorge, vielleicht, dass du vorher erst betest, sagst, Jesus, zeig's mir, was es ist und ich bin bereit aufzuräumen, ich bin bereit, dir wieder die ganze Macht zurückzugeben, die, wo ich dir zum Teil weggenommen habe. Ich möchte noch beten. Jesus, danke, dass du stärker bist und danke, dass du losbindest. Danke, dass du auf unserer Seite stehst, dass du der Herr des Lebens bist und der Freiheit und des tiefen Friedens in unserer Seele, der Geborgenheit im lebendigen Gott, Kind Gottes zu sein. Und lieber Herr, du hast jetzt zu manchen von uns hier gesprochen, dann schenk ihnen, dass sie Schritte gehen, Schritte zur Freiheit zu dir. Und dann lasse das erleben, wie es in der Schrift steht, diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Du bist gut. Du bist die Liebe in Person. Du bist der Befreier, der Losbinder, der Friedensschenker. Und du hörst uns auch, wenn wir jetzt gemeinsam dich noch anrufen. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.